Willkommen zu einer neuen Episode von Inside Military Business. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das aktuell die Diskussion rund um moderne Landkriegsführung massiv prägt. Drohnen im Zusammenspiel mit Landsystemen. Die Bilder aus der Ukraine zeigen seit Monaten sehr deutlich, wie schnell sich das Gefechtsfeld verändert. FPV-Drohnen, Aufklärungsdrohnen und vernetzte Sensorik beeinflussen inzwischen nicht nur Aufklärung und Zielerfassung, sondern auch Beweglichkeit, Schutz und das taktische Verhalten klassischer Landsysteme. Gleichzeitig investieren Streitkräfte weltweit in autonome Systeme und neue Konzepte für die Zusammenarbeit zwischen bemannten und unbemannten Plattformen. Die zentrale Frage lautet also, sind Drohnen bei Landsystemen tatsächlich ein Gamechanger oder erleben wir eher eine evolutionäre Weiterentwicklung militärischer Fähigkeiten? Genau darüber sprechen wir jetzt. Was verändert sich technologisch und taktisch wirklich? Wo liegen die Grenzen? Und was bedeutet das für Industrie, Streitkräfte und zukünftige Fähigkeiten? Im WIMCOM-Podcast-Studio begrüße ich dazu Heinrich Niermann, Senior Consultant der WIMCOM, mit einem breiten Markt- und Technologieüberblick über Entwicklungen im Bereich unbemannter Systeme und Landsysteme, sowie Falco, ehemaliger Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons mit direkter operativer Perspektive auf die moderne Gefechtsführung. Inside Military Business, der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military und hier erklären wir, wie es funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema, weil ich glaube, es gibt so viele Informationen und so viele Fragezeichen zu diesem Thema, dass wir heute hoffentlich so ein bisschen mal Licht ins Dunkel bringen. Heinrich, du bist dabei. Ganz herzlichen Dank. Ich grüße dich.
Guten Morgen, Tom.
Heinrich, warum ist das ein Thema, wo du sagst, da kann ich was zu erzählen?
Naja, in der Tat ist es so, dass wir gerade bei WIMCOM mehrere Mandanten haben, die Drohnen für die Bundeswehr liefern, nicht nur für die Bundeswehr. Und aufgrund dieser Tatsache sind wir, ich würde mal sagen, fachkundig und beitragsfähig und können dazu einiges sagen.
Falco, und du bist heute auch mit dabei zum allerersten Mal. Schön, dass du da bist. Grüße dich.
Guten Morgen, Tom.
Was bringst du mit an Wissen, dass du sagst, auch ich kann heute was dazu beitragen, dass wir den Menschen ein bisschen helfen, mal zu verstehen, das Thema Drohnen, was da so alles dahinter steckt?
Drohnen haben mich meine komplette aktive Dienstzeit als Berufsoffizier begleitet und jetzt auch in meinem Reservedienst. Anfänglich haben wir sie vermisst in den Phasen der internationalen Konfliktbewältigung. Und jetzt sehen wir, wie Drohnen boomen, wie sie als Masse an der Front sichtbar sind und das Gefechtsfeld verändern.
Heinrich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zunächst einmal klären, was gibt es eigentlich für Drohnen, was gibt es für Abkürzungen, die da so unterwegs sind, damit wir mal verstehen, worüber wir heute sprechen.
Ja, es ist in der Tat das Wichtigste zu klären, was man unter einer Drohne versteht. Abgekürzt oft mit USX, Unmanned Systems, und das X bedeutet entweder Land, Luft, See. Es gibt eben die Aerial, die Ground und auch die Underwater Systems. Und heute ist unser Fokus das Thema Landsysteme, gerade mit Blick auf die vielen Lessons learned aus der Ukraine.
Falco, es ist ja schon alleine beeindruckend, dass Drohnen eben nicht nur durch die Luft fliegen. Das muss man, glaube ich, verstehen, ne? Dass es da eben auch andere Möglichkeiten und Systeme gibt.
Ja, wir assoziieren, denke ich, alle erst einmal Drohnen mit Kamikaze-Drohnen, mit Kampfdrohnen, weil die medial stark präsent sind. Sie sind Kampfmittel und zugleich auch Propagandamittel. Sie filmen den Angriff, deswegen ja, überall sichtbar, und damit assoziieren wir Drohnen in Gänze. Aber auch unter Wasser und Boden gewinnen sie an Stellenwert und verändern die Kriegsführung.
Heinrich, du hast gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass wir diese Erklärung am Anfang mal machen, weil du in der Praxis merkst, es wird oft nicht direkt verstanden.
In der Tat ist es so, dass viele, wenn wir über Drohnen sprechen, diese kleinen Multikopter, Kamikaze-Drohnen genannt, Einwegdrohnen, meinen. In der Wirklichkeit ist es so, dass viele fahrende Systeme, schwimmende Systeme, tauchende Systeme existieren. In der Tat auch ist es so, dass die Ukraine täglich rund 10.000 bis 19.000 Drohnen verbraucht. Unvorstellbare Größenordnungen. Und dass sich deshalb eine Todeszone gebildet hat, ein Frontverlauf, der früher jeweils 10 Kilometer in die jeweiligen, sagen wir mal, Frontabschnitte hineingereicht hat, also 20 Kilometer breit war, sich mittlerweile auf 50 Kilometer ausgedehnt hat, in der die Drohnen das Kriegsbild bestimmen.
Warum ist das so? Wenn wir auf Landoperationen blicken, wird eigentlich schnell klar, ohne Drohnen geht's gar nicht mehr. Aber warum ist das so relevant geworden? Wie würdest du das einordnen?
Wenn man sich als Soldat, als Mensch sozusagen als leicht auszumachendes Ziel bei Wärmebildkameras und anderen Systemen in diesen Todeszonen bewegt, ist man sehr schnell ausgeschaltet. Das heißt also, diese Todeszonen werden bestimmt von autonomen Systemen, die dort überleben können, wo auch eben der Schaden keine wirklich große Rolle spielt. Deshalb hat sich der Krieg verlagert in einen Krieg von Systemen, autonomen Systemen, die mittlerweile 80% aller Kriegsschäden oder Wirkungen verursachen.
Das heißt, man muss Gefecht ganz neu lernen?
Absolut. Das heißt also, wir sehen ja, dass auch Russland alleine plant, eine Größenordnung von, was ist es, 160.000 Soldaten nur für eine Drohneneinheit aufstellt. Das heißt, das verdeutlicht, dass es eine Priorität besitzt und deshalb auch den Krieg der Zukunft für alle Nationen ändern wird.
Falko, mal mit dem Blick auf die Truppe, was bedeutet es wirklich, wenn Drohnen permanent zur Verfügung stehen, zum Beispiel für die Bewegung, für Tarnung, aber auch für Führung?
Nehmen wir genau das Beispiel der Ukraine und die Killzone, wo ja zwei Parteien eine immense Anzahl an Drohnen mit hoher Aufklärungs- und Wirkmöglichkeiten zur Verfügung hat. Dort ist das Gefechtsfeld gläsern oder transparent und es gibt nur noch wenige Wetterlagen, wo Drohnen nur begrenzt eingesetzt werden können. Wir sehen ja, dass die Front erstarrt ist und Bewegungen früh aufgeklärt werden, Überraschung schon gar nicht mehr möglich ist und der Zeitabstand zwischen Aufklärung und Wirkung immer kürzer wird. Eine Folgerung ist der Stellenwert der Tarnung. Und ich denke, Tarnung, da haben wir noch das Bild vor Augen der Gesichtstarnung und der Hochnetztarnung über einem Kampfpanzer, wird aber nicht den aktuellen Fähigkeiten der Drohnen gerecht. Wir müssen eher sprechen von Signaturreduktion. Heißt auch, Tarnung im elektromagnetischen Spektrum und Tarnung der eigenen Wärmequellen. Also wer heute noch Lagerfeuer im Biwak macht, so ein schöner romantischer Abend in der Bundeswehr, der hat nicht verstanden, dass das Kriegsbild sich gewandelt hat.
Das bedeutet aber auch, dass man auch in der Ausbildung an ganz vielen Stellen neu denken muss und neu erlernen muss und neu ausbilden muss?
Das gehört dazu. Drohnen sind eine Kriegswirklichkeit und werden in zukünftigen Kriegen und Konflikten vorhanden sein. Und zwar auf allen Ebenen und nicht nur vorne, sondern auch im rückwärtigen Raum. Bedeutet, jeder muss diese neue Situation akzeptieren und adaptieren. Es beginnt ganz simpel, dass in der Ausbildung, schon in der Grundausbildung, Drohnen zum Einsatz kommen, sodass ein Perspektivwechsel eingenommen werden kann in die Truppe. Die kriegt dadurch das Feedback, ob sie sich gut getarnt hat und sich taktisch richtig verhalten hat. Es fängt also schon ganz früh an, geht aber auch auf alle Ebenen hoch.
Falko, auf der einen Seite bieten Drohnen natürlich einen enormen Vorteil, aber es entstehen auch neue Verwundbarkeiten. Wo siehst du aktuell da die größten taktischen Vorteile durch Drohnen im Zusammenspiel mit Landsystemen?
Tom, da möchte ich das Beispiel der Kamikaze-Drohnen oder auch professionell ausgedrückt Loitering-Munition nehmen. Loitering steht für Lungern. Und die haben viele Stärken. Sie sind erstens schnell, sie sind schwer aufzuklären, sie sind präzise, wenn der Drohnenpilot erfahren ist und gut ausgebildet ist. Und im Vergleich zu Landsystemen können sie exakt auf den Schwachpunkt zielen, und zwar den Kampf von oben führen. Also eine offene Luke beim Kampfpanzer ist eine Einladung. Und selbst wenn der Panzer gehärtet wird, können die Schwachpunkte gezielt angegriffen werden. Und der Aspekt des Lungerns, des Herumlungerns von Drohnen bedeutet, die sind bereits im Standby. Entweder fliegen sie und bei Aufklärung wirken sie im Ziel oder auch eine Taktik aus der Ukraine, dass sie im Standby-Modus am Straßenrand warten. Eine Aufklärungsdrohne klärt Bewegungen auf und die Drohnen werden dann gestartet. Wenn wir den direkten Vergleich zwischen bemannten und unbemannten Systemen nehmen, sehen wir, unbemannte Systeme brauchen kein Essen, sie brauchen keinen Schlaf und sie verbluten auch nicht.
Heinrich, und wo sehen wir jetzt technologisch oder marktseitig noch Grenzen? Also die gibt es ja ganz sicher, beispielsweise bei Reichweite, bei Durchhaltefähigkeit, bei Schutz oder Integration. Weil auch wenn sie nicht bluten und auch wenn sie nicht essen müssen, gibt es sicherlich noch Dinge, die man verbessern muss.
Ja, das Kriterium, Hauptkriterium beim Drohnenbau, was wir auch immer wieder erleben, ist das Thema Definition der Payload. Payload heißt, mit wie viel kann ich die Drohne beladen, egal ob sie jetzt fliegt, rollt oder schwimmt. Wichtig ist, dass man versteht, dass das das Kriterium ist und natürlich alles andere bestimmt. Das heißt, der Batteriespeicher wiegt, der Schutz der Drohne, falls sie überhaupt einen hat, wiegt. Das ist alles Gewicht, was abgeht von der sogenannten Payload, die man möglichst erhöhen möchte. Das heißt also, das bestimmt einmal die Reichweite der Akkus, ist eine Grenze. Dann die Frage, gibt es einen Range Extender, abgekürzt REX, als Verbrenner, der gegebenenfalls die Reichweite der Drohne erhöht? Auch das ist wieder Gewicht. Wir haben dann das Thema der Munition an Bord, nach dem Motto, da wird sehr viel schnell verbraucht, das muss wieder nachgefüllt werden. Wir reden also im Zusammenhang mit dem Thema Payload und Schutz immer wieder von Reichweiten und Batterielaufzeiten und auch der Frage, wie schnell können Akkus entweder geladen oder ausgetauscht werden. Und das, wie gesagt, betrifft Land, Luft, See, alles, was wiederverwendbar ist. Und gerade bei den Landsystemen reden wir eigentlich von wiederverwendbaren Drohnen. Das heißt, da geht es auch um die Wiederaufladbarkeit.
Das wollte ich gerade fragen. Also dieses klassische Bild ist ja gerade die Kamikaze-Drohne, die wird sehr viel, die ist sehr präsent in den Medien. Ja. Aber eigentlich ist der klassische Weg, dass sie wiederverwendbar ist, wie du gerade sagst.
Deshalb unterscheiden wir also einmal das Thema Einweg- oder Mehrwegdrohne. Und wir müssen dann immer wieder ganz genau darauf achten, was meinen wir? Weil beispielsweise die Aufklärungsdrohnen hier, vor allem Quantum Systems, die sind natürlich als wiederkehrende Drohnen gedacht. Die sind auch viel zu teuer, um sie einmal in die Luft zu schicken und dann sozusagen auch abzuschießen. Sondern die Aufklärungsdrohnen sind wiederverwendbar, müssen auch wieder sozusagen einsatzbereit gemacht werden. Genau wie die Landsystemdrohnen, UGVs genannt, die natürlich dann wiederkehren sollen, wieder bewaffnet werden und wieder in die Missionen geschickt werden.
Spannend ist ja auch die Frage, ob Drohnen klassische Landsysteme grundsätzlich verändern oder ob sie sie eher ergänzen. Heinrich, da an dich nochmal die Frage, wenn wir auf internationale Entwicklungen schauen, verändert sich gerade das Design und die Priorisierung moderner Landsysteme?
Absolut. Also das ist ein Game Changer, das ist keine Ergänzung mehr. Und das war mal noch vor wenigen Jahren der Fall, aber de facto bestimmen die Drohnen das Kriegsgeschehen. Und von daher sind sie, sagen wir mal, als wesentliche Komponente für alle Streitkräfte der Welt sozusagen zu beschaffen und zu optimieren. Und deshalb sind sie ein Gamechanger.
Falko, lass uns nochmal ganz klar auch in die Praxis an der Stelle schauen. Wie stark verändert sich dann in diesem Zusammenhang dadurch die Rolle klassischer Kampf- und Schützenpanzer im operativen Einsatz? Denn auch das muss ja neu gedacht werden.
Das ist eine große Frage und ich glaube, es gibt noch gar keine finale Antwort auf die dynamische Entwicklung, die wir gerade beobachten. Panzer und Schützenpanzer sind schon oft totgesagt worden und es wurde schon vieles entwickelt und ins Feld geführt, um Panzer zu stoppen. Von der Mine über Richtmine, über Smart-Munition, der Artillerie, Panzerfäuste, ein breites Spektrum und trotzdem sind Panzer, Schützenpanzer, die gepanzerte Kampftruppe, immer noch Träger des Gefechts und ich gehe davon aus, dass es auch zukünftig bleiben wird. Was sich aber ändert, ist, dass unsere Panzertruppe, Grenadiere oder auch Infanterie nicht mehr die Ersten am Feind sind, sondern dass immer Drohnen voraus eingesetzt werden, um eigene Kräfte zu schonen, zur Aufklärung und zur Wirkung auf Distanz. Ich sehe also den Mix zwischen bemannten und unbemannten Systemen auch schon jetzt, wie das Heer beschafft. Wo aber der Proporz, der Anteil unbemannter Systeme hingeht, ich denke, das ist die große offene Frage.
Wie kann das in der Praxis jetzt schon trainiert und geübt werden? Wird das schon getan? Also ich glaube, es gab ja mal eine NATO-Übung, wo die Ukrainer daran teilgenommen haben und mal die Lücken wirklich aufgezeigt haben und die Schwierigkeiten. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll. Oder wie bewertest du das?
Unterstreicht das. Es ist absolut wertvoll, von den Ukrainern zu lernen, die ja tagtäglich im Kampf testen können, was funktioniert, technisch und taktisch. Drohnen wurden schnell beschafft, und da rede ich von modernen, marktverfügbaren Drohnen in der Bundeswehr, um schnell zu testen, was geht und was geht nicht. Also ich kenne keine Übung im Heer, in der Drohnen nicht zum Einsatz kommen, insbesondere fliegende Systeme. Landsysteme sehen wir die Entwicklung an der Front in der Ukraine. Erste Tests auch im Heer. Ich denke aber, da ist auch noch Nachholbedarf.
Lasst uns mal den Blick nach vorne richten. Die Entwicklungsgeschwindigkeit im Bereich Drohnen und unbemannte Systeme, sind wir uns alle einig, ist extrem hoch. Falko, welche Fähigkeiten brauchen Streitkräfte denn aus deiner Sicht kurzfristig am dringendsten, um mit dieser Entwicklung wirklich Schritt halten zu können?
Ich sehe da zwei Fähigkeiten. Die eine ist kognitiv, schnell zu lernen, genau zu beobachten, wo Trends und Entwicklungen sind, und zu improvisieren, Innovation zu leben, eine Kultur haben, in der Lehren schnell implementiert und geteilt werden, um in einem hochdynamischen, sich verändernden Gefechtsfeld mitzuhalten, am besten noch Entwicklungen zu überholen. Also da ist ein Kulturwandel schon angestoßen. Der enge Kontakt zwischen Industrie und Truppe ist zunehmend gewünscht. Und ich denke, beide Seiten profitieren davon, um schnellstmöglich die besten Produkte in die Truppe zu bringen. Das ist der kognitive Aspekt. Der andere Aspekt, wo ich großen Handlungsbedarf sehe, ist in der Drohnenabwehr. Auch ohne Drohnen kann man Gegner bekämpfen. Aber ohne Drohnenabwehr ist man blank gegen gegnerische Kampfdrohnen. Hier wird schon viel getestet, es wird auch eingeführt. Es ist aber noch nicht in der Breite der Truppe angekommen. Und damit meine ich nicht nur unsere Speerspitzeinheiten, sondern genauso den Heimatschutz. Denn die Bedrohung von Drohnen wird perspektiv überall sein.
Hm. Habe ich das eigentlich völlig falsch in Erinnerung? Oder war das früher so, dass man bei Drohnen am Anfang gesagt hat, ja, also so darf man nicht vorgehen und heute ist es völlig selbstverständlich? Also gab es da nicht auch mal eine, weil du eben auch das Kulturelle angesprochen hast, eine Diskussion über die Führung von Gefechten und dass das doch eigentlich gar nicht richtig sei, so zu agieren, und heute spricht da gar keiner mehr drüber?
Ich erinnere mich, und ich denke auch, es gibt noch die eine andere Herausforderung, dass Drohnen in Übungen integriert werden dürfen in Deutschland, weil rechtliche Bestimmungen des Einsatzes von Drohnen durchaus die kriegsnahe Ausbildung auch begrenzen. Die Bereitschaft, Drohnen einzusetzen, habe ich in der Truppe erlebt als sehr hoch, sehr technisch interessiert, und ganz besonders, wir sehen ja die Konsequenzen, wenn man keine Drohnen hat. Und wer jetzt als junger Kamerad oder Kameradin in die Streitkräfte kommt, hat regelmäßig auch schon Drohnenvorerfahrung, weil es in jedem Spielzeugladen schon für wenig Geld Drohnen gibt und fast die Erwartungshaltung da ist, dass man sich in seiner Fähigkeit ja nicht beschränkt, gut aufzuklären, sondern massiv einsetzt, um das bestmögliche Lagebild zu haben, um gute Entscheidungen zu treffen.
Heinrich, wenn wir auf die nächsten 5 Jahre schauen, wo siehst du die größten technologischen oder industriellen Veränderungen im Bereich Landsysteme und Drohnen?
Also wir brauchen dringend die Ausrüstung aller Teilstreitkräfte und Dimensionen mit Drohnen, mit unbemannten Systemen, die verfügbar sind, die eingelagert sind, die in der Hardware standardisiert sind. Das ist sehr wichtig, und offene Schnittstellen haben für Innovation, die ja zum Teil in der Ukraine wöchentlich abfließt, also die man auch lernen kann und einbauen kann. Wir brauchen Hochvolumenprodukte, das heißt, die Industrie kann und muss hochfahren, um die Menge in Tausenden darzustellen. Das ist noch nicht existent. Es wird gerade aufgebaut. Und wie eben gesagt, die entsprechende Bevorratung und Logistik dahinter. Kurzum, Pistorius hat es gesagt, wir wissen es alle, es wird auch beschafft, aber es ist derzeit noch sehr wenig.
Zum Schluss bitte ich euch beide noch um jeweils einen klaren Takeaway. Falco, was ist aus Sicht der Truppe die wichtigste Erkenntnis im Umgang mit Drohnen auf dem modernen Gefechtsfeld?
Drohnen sind gekommen, um zu bleiben. Wir müssen uns damit arrangieren und müssen Drohnen in unsere Strukturen integrieren. Vielleicht als gute Nachricht, ich sehe Drohnen als keine Wunderwaffe. Die sind bekämpfbar. Und wir sehen auch, dass sie gefechtsentscheidend sein können, aber bis dato nicht kriegsentscheidend. Umso wichtiger ist, dass wir jetzt die Entwicklung technischer und taktischer Art in der Ukraine beobachten und daraus die richtigen Ableitungen zu treffen für unsere Struktur der Streitkräfte, Ausbildung in den Streitkräften und materiellen Ausstattung in den Streitkräften, um zukünftig Überlegenheit zu erzielen.
Heinrich, sind Drohnen bei Landsystemen am Ende wirklich ein Gamechanger? Das war ja die Frage dieser Folge auch, oder eher eine weitere Evolution?
Also ich halte die gerade Landsysteme Unmanned Ground Vehicles für echte Gamechanger. Es sind derzeit 10.000 in der Ukraine, wie gesagt, im Einsatz. Und hier geht es um das Thema Battle Mass. Das heißt also, die entsprechende Masse auf die Frontabschnitte zu bringen, um auch tatsächliche Durchbrüche zu erzwingen. Das heißt, nicht nur verteidigen, sondern, was wir auch erlebt haben, Truppenteile der Russischen Föderation, die sich dann ergeben haben, und zwar den Robotern gegenüber. Und das natürlich auch in Verbindung damit, den Gegner im Hinterland massiv zu schwächen durch Deep Strike und ähnliche Themen. Das ist die Kombination, die man in Zukunft benötigt, um erfolgreich zu sein.
Ich bin euch beiden unglaublich dankbar dafür, dass wir genauso gesprochen haben, dass es jeder verstehen kann. Das war, glaube ich, ganz wichtig heute, denn es ist ein sehr komplexes Thema. Heinrich, ganz herzlichen Dank, und Falco, auch dir ganz herzlichen Dank. Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.